Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Im Studio ist Silke Hane, guten Tag. Der sogenannte Shutdown und wie Handel und Paketdienste darauf vorbereitet sind, das ist heute unser Schwerpunkt. Wir befassen uns außerdem mit zwei Kabinettsbeschlüssen. Nach dem Wirecard-Skandal soll die Unternehmensaufsicht besser werden und die Regierung hat Regeln für ausländische Netzwerkausrüster wie Huawei beschlossen. Ab heute sind viele Geschäfte in Deutschland geschlossen. In den letzten Tagen waren die Innenstädte noch voll. Aber wie das Gedränge so war, wollte es sicherlich auch der ein oder andere vermeiden und hat vielleicht vom Sofa aus letzte Weihnachtsgeschenke bestellt. Sowieso schon rechneten die Paketdienstleister in diesem Jahr mit einem höheren Aufkommen. Spitzt sich die Lage jetzt noch zu auf Kosten der Beschäftigten? Mischa Erhardt berichtet.
Wenn in diesen Tagen Paketboten an der Haustür klingeln oder Geschenkkartons durch Treppenhäuser wuchten, hört man bisweilen keuchen, ächzen und stöhnen.
So ist es. Das ist genau die richtige Vorstellung. Im Weihnachtsgeschäft sowieso Jahr für Jahr. In diesem Jahr eben nochmal die besondere Belastung durch Corona. Das Paketaufkommen im Weihnachtsgeschäft ist normalerweise plus 40%. Jetzt gehen wir davon aus, dass nochmal 20% mehr Pakete raufkommen,
sagt Stefan Tiroke von Verdi. Bei den Paketdiensten beginnt die Weihnachtszeit schon im Oktober. Dann stehen Aktionen wie der Black Friday an und sorgen für erhöhtes Paketaufkommen. Den Höhepunkt erreicht die Saison dann aber natürlich in diesen Tagen kurz vor Weihnachten und durch den Corona-Lockdown in diesem Jahr eben noch einmal in besonderer Weise.
Zum Beispiel haben wir allein in der letzten Woche rund 56 Millionen Pakete sortiert und ausgeliefert. Das sind deutlich mehr Pakete als jemals zuvor in unserer Unternehmensgeschichte innerhalb einer Woche. Wir haben uns wie immer sehr früh auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet. Das heißt, wir haben auch in diesem Jahr wieder über 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte vor Weihnachten eingestellt,
sagt Sarah Preuß, Sprecherin von Deutsche Post DHL. Hinzu kommen bei der Post rund 4.000 Beschäftigte, die das Unternehmen bereits zum ersten Lockdown im Frühjahr eingestellt hatte. Und 13.000 zusätzliche Fahrzeuge, die in diesen Tagen paketbeladen bis unters Dach durch die Straßen kurven. Briefträger befördern zudem eine schwerere Last. Sie tragen nicht mehr nur Briefe aus, sondern auch kleinere, überwiegend flache Päckchen. Sollte durch den Lockdown nun noch eine neue Welle von Bestellungen kommen, könnte die Post dann noch nachlegen?
Also wir haben unsere Kapazitäten bereits in dem Maße aufgestockt, wie das möglich war. Und bisher ist es uns glücklicherweise auch gut gelungen, die Paketmengen zuverlässig zu den Kunden zu bringen.
Eine diplomatische Antwort. Auf Nachfrage bestätigte Konkurrent Hermes, für alle Pakete, die bis zum 21. Dezember in den Paketshops abgegeben werden, einen ersten Zustellversuch bis Heiligabend zu garantieren. Das alles allerdings verlangt den Paketboten und Botinnen einiges ab.
Wir haben viele Meldungen, dass viele Überstunden gemacht werden, dass häufig auch die 10 Stunden Tageshöchstarbeitszeitgrenze gerissen wird, was eigentlich gar nicht zulässig ist. Ja, also die Kollegen haben die Grenzen schon weit überschritten,
sagt Verdi-Gewerkschafter Stefan Tiroke. Dabei allerdings gibt es Unterschiede. Bei der Post gelten Tarifverträge. Zudem hat der Gelbe Riese den Beschäftigten in diesem Jahr einen Corona-Bonus von 300 Euro überwiesen. UPS bezahlt auch nach Tarifverträgen und schlägt für Samstagarbeit noch einen ordentlichen Zuschlag drauf.
Bei den anderen Paketdienstleistern Hermes, DPD, GLS sind die Zusteller nicht Eigenbeschäftigte des Paketunternehmens, sondern sind bei Subunternehmern beschäftigt. Und von daher ist es dort mit der Bezahlung und mit dem Ausgleich nicht ganz so, wie wir es uns vorstellen.
Jedenfalls versuchen die Unternehmen zwar alles, um die diesjährige Flut an Paketen zu bewältigen. Allerdings bleibt nicht aus, dass sich die Lieferzeiten verlängern. So hat der Datendienst Statista errechnet, dass vor 2 Wochen ein Paket im Durchschnitt 2 Tage brauchte, um seinen Zielort zu erreichen. Und damit braucht ein Paket mindestens ein Viertel mehr Zeit, um zu seinem Adressaten zu gelangen, als in normalen Zeiten üblich. Es lohnt also, Pakete möglichst frühzeitig noch zu verschicken, damit diese vor dem Fest auch noch sicher ankommen.
Das war der Beitrag von Mischa Erhardt über die Paketbranche vor Weihnachten im Lockdown-Modus und damit zu unserem Börsenbeobachter Jan Plate. Herr Plate, Sie konnten das Thema Weihnachtseinkäufe und Lockdown noch mit einem Handelsexperten vertiefen heute.
Ja, das Börsengespräch habe ich mit Jörg Funder gesprochen. Er ist Direktor des Handelsforschungsinstitutes IIHD. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgenommen und ihn gefragt, was der Handel aus seiner Sicht denn Gutes unternommen hat, um auf einen harten Lockdown vorbereitet zu sein.
Es gibt Händler, die haben eigentlich kaum etwas unternommen, haben schwer darauf gehofft und ich muss sagen, wie ich eigentlich teilweise auch, dass die Bundesregierung, dass wir vor Weihnachten keine Lockdown mehr erleben, sondern dass man über andere Sicherheitsmaßnahmen letztendlich über diese Weihnachtszeit hinwegkommt. Und es gibt aber auch sicherlich die, die sehr vorsichtig waren und sagten, naja, wir hatten es schon mal, dann kommt doch immer ein zweites Mal oder vielleicht auch weitere Male. Tatsächlich sind aber genau die großen Einzelhandelshäuser, die mehrere Filialen haben, vielleicht auch einen Online-Shop haben, nicht so schnell nachgekommen, dort die Umsätze oder die Systeme so zu professionalisieren, dass es tatsächlich auch ein Einkaufserlebnis online wäre.
Digitalisierung jetzt im harten Lockdown, im Weihnachtsgeschäft, in welchen Branchen, bei welchen Produkten hilft das, wo hilft das nicht?
Digitalisierung ist ja das eine, also das ist ja die Sammlung von Daten und Auswertung letztendlich, um passgenaue Angebote zu generieren. Das zweite sind eigentlich der Verkauf über digitale Kanäle, das würden wir immer nochmals unterscheiden und dieser Verkauf über digitale Kanäle, heute können Sie eigentlich alles online kaufen. Die Ausnahme sind letztendlich physische Dienstleistungen, also Massagen oder Ähnliches. Da können Sie zumindest Gutscheine kaufen, aber eben das Produkt oder die Service-Dienstleistung in dem Falle nicht. Dort hat es seine natürlich gesetzten Grenzen. Aber ansonsten, der Deutsche ist nach wie vor eher in den Branchen Textil, Accessoires, Schuhe unterwegs, wenn er gerne online kauft, zunehmend auch eben Unterhaltungselektronik. Lebensmittel beispielsweise ist etwas, wo wir eher zurückhaltend sind und gemessen an der Größe des Marktes ist der Online-Anteil hier verschwindend gering.
Ist der Einzelhandel jetzt beim zweiten harten Lockdown besser vorbereitet als beim ersten harten Lockdown, auch um das Weihnachtsgeschäft einigermaßen zu retten?
Gut, das Weihnachtsgeschäft zu retten, ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Das sind jetzt die 2,5 wichtigsten Wochen vor Weihnachten. Und man darf auch nicht vergessen, der Lockdown betrifft ja die ersten beiden Wochen im Januar und die sind in einigen Branchen noch wichtiger als die Wochen vor Weihnachten. Von daher trifft das hart, retten kann man da nichts mehr. Sieht, ist der deutsche Handel gut vorbereitet? Eigentlich muss man sagen, wenn man einen Durchschnitt ziehen will, nein. Und das kann man aber auch gar nicht in diesen paar Monaten zwischen den Lockdowns machen. Insbesondere jetzt größere Filialisten, die ja eigentlich unsere deutschen Innenstädte so ein bisschen mitprägen. Die haben es die letzten Jahre eigentlich verschlafen, sich hier richtig aufzustellen. Das holen sie dann in den 3 oder 4 Monaten eigentlich nicht mehr nach.
Wie sieht es denn für die Zukunft das nächste Jahr aus? Wann sehen Sie Lichtblicke für den Handel und die Wirtschaft? Hier und da ist ja bis Ostern von möglichen verschieden gearteten Lockdown-Maßnahmen zu hören.
Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich zumindest im ersten Halbjahr des nächsten Jahres noch mit Einschränkungen rechnen müssen, seien das entweder tatsächlich Schließungsszenarien bis hin zu Kapazitätsbegrenzungen, wie wir sie ja jetzt die letzten Wochen auch bereits hatten, dass es zu einer vollkommenen Erholung kommt und vielleicht zu einer Situation, wie es vorher war. Ich glaube, da können wir das komplette nächste Jahr abschreiben. Q3 nächstes Jahr geht es wieder in normalem Zustand weiter oder aber auch in veränderten Handelslandschaften hin zu mehr Digitalität und mehr künstlicher Intelligenz und passgenaueren Angeboten für den Kunden.
Soweit die Einschätzungen von Jörg Funder, Direktor des Handelsforschungsinstituts IIHD. Die Stimmung im Handel also eher schlecht. Jan Plate, wie sieht es denn an der Börse aus?
Da sieht es gut aus. Der DAX bewegt sich Richtung Rekordhoch. Da fehlen im Grunde genommen nur noch so gut 200 Punkte zu einem neuen Rekordhoch. Es treibt die Hoffnung auf Corona-Impfstoffe, die Hoffnung auf die amerikanische Notenbank heute Abend. Dann beschließt die US-Politik vielleicht bald auch noch neue Wirtschaftshilfen. Und damit hat der DAX im Grunde genommen das Crash-Niveau von Ende Februar wieder aufgeholt, sogar überwunden. Das löst jetzt vielleicht auch noch mal weitere Käufe aus. Ja, und der DAX verbessert sich um 1,5% auf 13.558 Punkte.
Der Autozulieferer Conti hat einen neuen Chef und der hat eine neue Strategie.
Ja, der neue Chef ist Nikolai Setzer und er will verstärkt in Software und Elektronik investieren, um die Krise zu meistern. Wie der 49-jährige Chef sagt, macht die Software den Unterschied. Der Autozulieferer soll stärker auf Digitalisierung, autonomes Fahren und die dafür nötige Software getrimmt werden. Und das kommt bei den Investoren gut an. Die Aktien von Continental, sie verteuern sich um etwas mehr als 4%.
Gestern auch VW stark im Plus nach dem geklärten Führungsstreit. Geht's heute weiter?
Dann geht es heute weiter. Die Volkswagen-Aktien steigen auch noch mal um etwas mehr als 4%. Unter anderem hat der VW-Chef dies noch mal die Mannschaft motiviert für den Umbau des Konzerns. Und ja, die Anleger scheinen weiter zufrieden zu sein.
Bisher die Gewinner. Jetzt noch der Blick auf die deutsche Börse, die hinterherhängt. Warum?
Ja, da erzählen Händler von Spekulationen, wonach die deutsche Börse an einer Übernahme der Fondsverwaltungsplattform Allfunds interessiert sein könnte. Da scheint manche erstmal ein bisschen vorsichtig zu sein, was das kosten könnte. Und die Aktien der deutschen Börse mit einem Minus von gut 1%.
Schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Gold.
Der Euro steigt auf 1,2195 $. Die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen nur noch bei minus 0,59%. Und der Goldpreis kann weiter klar zulegen. Der Goldpreis steigt um rund 13 Dollar auf etwa 1.857 Dollar.
Danke, Jan Plate, mit den Informationen vom Aktienmarkt. Als die Corona-Pandemie im Frühjahr nach Europa schwappte, waren gerissene Lieferketten und Lockdowns wie eine Vollbremsung für die Wirtschaft. Mittlerweile hat sich vieles eingespielt. Die neuen harten Einschränkungen des öffentlichen Lebens kamen dennoch recht kurzfristig. Wieder ein abrupter Schock für die Wirtschaft. Oder verschiebt sich dadurch jetzt die Erholung? Dazu haben mehrere Forschungsinstitute heute Prognosen vorgelegt und Brigitte Scholtes berichtet.
Die wirtschaftliche Erholung erhält einen Dämpfer, aber die Auswirkungen des Lockdowns werden voraussichtlich nicht so gravierend sein wie im Frühjahr. Darin stimmen die drei Wirtschaftsforschungsinstitute, die heute ihre Prognosen für das kommende Jahr präsentierten, überein. So rechnet das IFO-Institut nun für das kommende Jahr mit einem Wachstum von 4,2% statt wie bisher mit 5,1%. Und dabei sei der aktuelle Shutdown noch gar nicht mit einberechnet, sagt IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Der dürfte nochmals den Konjunktureinbruch am Ende dieses Jahres verstärken, aber im ersten Halbjahr wieder aufgeholt werden.
Vor diesem Hintergrund wird die Ausweitung des Bruttoinlandsprodukts zu Jahresbeginn noch schwach sein, da vor allem die privaten Konsumausgaben weiterhin beschränkt bleiben und damit im Vergleich zum Vorquartal auf niedrigem Niveau stagnieren dürften. Im zweiten Quartal nimmt die Erholung dann mit der Lockerung der Einschränkung des öffentlichen Lebens an Fahrt auf. Sie schlägt sich in kräftigen Zuwächsen, vor allem beim privaten Verbrauch, nieder. Die Investitionstätigkeit sowohl der Unternehmen als auch die der privaten Haushalte dürfte weitgehend unbeeinflusst von derzeitigen Shutdown ihren Aufwärtstrend fortsetzen.
Ende des nächsten Jahres dürfte dann das Vorkrisenniveau erreicht werden. Das sieht auch die Chemiebranche so. Verbandspräsident Christian Kullmann gab heute ebenfalls einen Ausblick auf 2021.
Wir werden im nächsten Jahr gute Chancen haben, ordentlich aufzuholen, werden uns aber dann Ende des Jahres auf einem Niveau wiederfinden, dass keinen Anlass geben wird, Champagnerkorken knallen zu lassen.
Auch das IWH, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, rechnet mit einer verzögerten konjunkturellen Erholung durch den Lockdown. 2021 dürfte etwas langsamer anlaufen, auch weil zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuersenkung ausläuft. Das IWH rechnet mit einem Plus von 4,4% nach einem Rückgang von 5,0% im laufenden Jahr. Das RWE-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen wiederum erwartet für das laufende Jahr sogar einen Einbruch um 5,7% und prognostiziert für 2021 einen Anstieg um 4,9%. Sehr viele Unsicherheiten bestimmen derzeit das Wirtschaftsgeschehen. Wie zum Beispiel dürfte sich ein harter Brexit auswirken? Das hat das IFO-Institut etwa noch nicht mitberechnet. Es nimmt aber an, wie auch die anderen Wirtschaftsforscher, dass grundsätzlich Infektionsschutzmaßnahmen bis zum März bestehen bleiben und dass bald auch in Deutschland die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Da Vorhersagen für 2022 zu treffen, das scheint wie ein Blick in die Glaskugel. IFO-Chef Clemens Fuß relativiert.
Niemand kennt die Zukunft, aber Prognosen sind eben einfach Szenarienrechnungen, die eben durchaus eine gewisse Aussagekraft haben, aber die beruhen auf Annahmen.
Eines aber scheint den Konjunkturforschern sicher zu sein. Die Insolvenzen werden im kommenden Jahr steigen, der Strukturwandel sich beschleunigt fortsetzen. Und damit werde auch die Zahl der Arbeitslosen zunächst deutlich zulegen, bevor dann vielleicht 2022 der Arbeitsmarkt sich stabilisiert.
Brigitte Scholtes mit Konjunkturaussichten. Unternehmen, die Technik für Internet und Mobilfunk liefern, sitzen sozusagen im zentralen Nervensystem von Wirtschaft und Gesellschaft. Das gilt heute schon und in der Zukunft erst recht. Da ist eine Debatte entbrannt, ob Firmen wie Huawei aus China vom Ausbau dieser Netze ausgeschlossen werden sollten. Dazu konnte sich die Bundesregierung nicht durchringen, aber sie hat heute schärfere Regeln für ausländische Netzwerkausrüster auf den Weg gebracht. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Die Hürden für Huawei beim Mobilfunkausbau liegen höher, aber wie hoch? Kanzleramt, Wirtschaftsministerium, Innenministerium und Außenministerium sollen 5G-Lieferanten nun auch nach politischen Kriterien prüfen dürfen. Das Ergebnis muss allerdings einhellig sein. Martin Schallbruch, ehemaliger Abteilungsleiter für Informationstechnik im Bundesinnenministerium, bilanziert:
Tatsächlich ist das im Grunde eine Schiebeverfügung, sagt man. Das heißt, die nicht gelungene politische Einigung in der Bundesregierung, die wird jetzt vertagt. Man gibt die Telekommunikationsunternehmen jetzt in diesen komplizierten Prozess rein, lässt die zertifizieren und am Ende entscheiden dann die Ministerien miteinander dann doch wieder über die Frage, halten wir das Unternehmen Huawei für vertrauenswürdig genug?
Neben der politischen Prüfung muss das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, auch ein Zertifizierungssystem aufbauen. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen, kritisiert Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung. Vor allem seien Zertifikate keine adäquate Lösung. Das 5G-Mobilfunknetz ist weitestgehend softwarebasiert und lässt sich per Update schnell verändern. Kleinhans zieht folgendes Fazit.
Man hat hier wirklich in meinen Augen ein bürokratisches Monstrum erschaffen, wo die bürokratischen Kosten in meinen Augen in keinem Verhältnis stehen zu dem IT-Sicherheitsnutzen auf der anderen Seite.
Möglicherweise könnte es in der Praxis so aussehen. Huawei wird bei Randkomponenten zugelassen, bei sensibleren 5G-Teilen nicht. Weil bis dahin einige Zeit vergehen wird, haben die Mobilfunkanbieter zunächst weiter keine Planungssicherheit. Telefonica hat bereits angekündigt, bei 5G vermehrt mit Open RAN zu arbeiten. Das sind modulare Bausteine, die nicht von einem einzigen Hersteller kommen müssen. Die Debatte um Huawei überdeckt, dass das IT-Sicherheitsgesetz ein Mammutwerk ist, das viel Kritik auf sich zieht. So werden nun auch Unternehmen als kritische Infrastruktur betrachtet, wenn sie im öffentlichen Interesse stehen, also Großkonzerne. Diese werden in der Regel schon von den entsprechenden Aufsichtsbehörden sicherheitstechnisch reguliert, nun müssen sie auch noch den BSI-Bericht erstatten. Martin Scheibruch:
Also wenn Sie Hersteller sind von Fahrzeugen, dann haben Sie rechtliche Regelungen für die Cybersicherheit von Fahrzeugen, die jetzt gerade entwickelt werden. Sie haben die rechtlichen Regelungen aus der Datenschutzgrundverordnung, wo auch IT-Sicherheitsanforderungen drin sind. Und Sie haben die Regelung des IT-Sicherheitsrechts, BSI-Gesetz, die jetzt auch neu geschaffen werden. Also Sie haben drei verschiedene Regeln und am Ende betrifft es irgendwie die gleichen IT-Systeme und die gleichen Abläufe im Unternehmen.
Zugleich ist der Gegenwert für die Unternehmen gering, so Schallbruch. Im Gegenteil, ihnen könnten sogar kritische Informationen vorenthalten werden. Das neue Gesetz legt fest, dass Sicherheitsbehörden ihr Veto einlegen können, wenn das BSI Sicherheitslücken melden möchte. Johannes Rundfeld von der unabhängigen Arbeitsgruppe Kritis:
Das geht so gar nicht. Da stehen wir nicht alleine bei der Aussage, dass das BSI jede Sicherheitslücke, die es findet, sofort melden und damit auch für die Schließung sorgen muss.
Dass das IT-Sicherheitsgesetz noch vor Weihnachten durchs Kabinett ging, wird bei fast allen Experten kritisch gesehen. Für die Stellungnahme der Verbände war nur wenig Zeit. Zuletzt sogar nur 24 Stunden.
Johannes Kuhn berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Der mutmaßliche Milliardenbetrug bei Wirecard soll Folgen für die Aufsicht von Unternehmen haben. Das Kabinett beschloss heute unter anderem, die Befugnisse der in die Kritik geratenen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, sollen ausgebaut werden. Theo Gers weiß mehr.
Finanzminister Olaf Scholz hatte schon im Juli angekündigt, Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal zu ziehen, durch den Anleger in diesem Jahr Milliarden verloren. Bilanzmanipulationen blieben viel zu lange unentdeckt und Prüfern mangelte es offenkundig nicht nur an gesundem Misstrauen, ihnen fehlten auch die Mittel, um Bilanzbetrug frühzeitig aufzudecken.
Da haben wir festgestellt, dass viele Möglichkeiten gar nicht existieren, von denen wir wahrscheinlich alle irgendwie gehofft haben, dass die doch normalerweise genutzt werden.
Räumt der Finanzminister am Morgen im Deutschlandfunk ein. Unmittelbar danach bringt er dann im Kabinett das Gesetz auf den Weg, das zunächst der Finanzaufsichtsbehörde BaFin mehr Biss geben soll.
Deshalb schaffen wir der BaFin jetzt die Möglichkeit, selbst und direkt zu kontrollieren, dies auch gegen den Willen des Unternehmens zu machen.
Künftig darf also die BaFin auch mit kriminalistischen Methoden kapitalmarktorientierten Unternehmen in die Bücher schauen. Sie bekommt das Recht, eine Firma zu durchsuchen und Unterlagen auch zu beschlagnahmen. Gleichzeitig werden die privaten Finanzgeschäfte von BaFin-Mitarbeitern eingeschränkt, damit sich Vorfälle wie bei Wirecard, hier hatten BaFin-Mitarbeiter auch mit Aktien des Unternehmens gehandelt, ausgeschlossen sind. Deutlich verschärft werden auch die Vorschriften für Wirtschaftsprüfer, die alljährlich die Firmenabschlüsse prüfen und mit ihrem Testat eine ordnungsgemäße Buchhaltung bestätigen. Bei Wirecard versagten dagegen die Prüfer von Ernst & Young. Luftbuchungen über 1,9 Milliarden Euro fielen ihnen nicht auf. Ein möglicher Grund: eine zu große Nähe zum geprüften Unternehmen. Damit sich so etwas nicht wiederholt, müssen Konzerne künftig nach spätestens 10 Jahren ihren Wirtschaftsprüfer wechseln, so Olaf Scholz.
Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass Prüfung und Beratung besser getrennt werden, sodass es gewissermaßen keine impliziten Abhängigkeiten der Wirtschaftsprüfer von den zu Prüfenden gibt. Gleichzeitig haben wir Haftungsvorschriften verschärft.
So wird die Haftungsobergrenze für Wirtschaftsprüfer bei kapitalmarktorientierten größeren Firmen von 4 auf 16 Millionen Euro erhöht. Bei grober Fahrlässigkeit der Prüfer soll es gar keine Haftungsgrenze mehr geben. Für kleine Unternehmen wird die Haftung auf 1,5 Millionen Euro begrenzt.
Information von Theo Gers. Der wochenlangen Querelen an der die wochenlangen Querelen an der Spitze von Volkswagen haben ein Ende. Der Aufsichtsrat stärkte dem Vorstandschef Herbert Diess Montagabend demonstrativ den Rücken. Das ist ein Thema heute in unserer Wirtschaftspresseschau.
Typisch VW, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und erklärt: Diess bekommt 2021 die Vorstände, mit denen er die Transformation des Konzerns in den nächsten Jahren vorantreiben will. Mehr noch, der Aufsichtsrat bestätigt ausdrücklich die Ziele des VW-Chefs, den Wandel mit noch mehr Tempo anzugehen und dabei die Profitabilität zu steigern. Betriebsratschef Osterloh wiederum kann sich darüber freuen, dass das Wolfsburger Stammwerk zum modernen Vorzeigewerk umgebaut werden soll. Und eine vorzeitige Vertragsverlängerung für Diess gab es auch nicht. Ein typischer VW-Kompromiss, der keine klaren Sieger und Besiegten kennt. Ungeachtet dessen sei das Machtvakuum an der Spitze von Volkswagen erkennbar größer geworden, urteilt das Handelsblatt. Durch sein Beharren auf einem neuen Vertrag hat Diess zugleich die Machtstrukturen des Unternehmens offengelegt. Günstig sind diese nicht. Erkennbar ziehen die Familie Porsche-Pirch und das Land Niedersachsen als Großaktionäre das Management und der Betriebsrat nicht an einem Strang. Gefragt sind nun die Eigentümer. Sie müssen sich, trotz gegenteiliger Interessen, für eine gemeinsame Position entscheiden. VW wird sich sonst in den sich schnell verändernden Marktverhältnissen schwer tun. Auf viel Zustimmung stoßen die Digitalgesetzespläne der EU-Kommission. Denn, so die Augsburger Allgemeine, nahezu alle Versuche, die schleichend vorangetriebenen Wettbewerbsverzerrungen von Google, Apple und Co. mit dem Kartellrecht zu stoppen, sind folgenlos geblieben. Brüssels zuständige Kommissarin hat etliche Verfahren gegen die Unternehmen angestrengt und auch gewonnen. Geändert hat sie wenig. Dass die EU nun ein umfassendes Digitalpaket und strengere Regeln für Technikkonzerne vorschlägt, ist ein Quantensprung. Selbst in den USA sei die Begeisterung über die neuen Player verflogen, hält die neue Osnabrücker Zeitung fest. Manche Senatoren fordern gar eine Zerschlagung. Die EU-Kommission geht längst nicht so weit. Sie will in der digitalen Welt mehr fairen Wettbewerb und Transparenz bei Algorithmen, Daten und Regeln festlegen. Ob das gelingt? Es droht eine lange Lobbyschlacht, bis EU-Parlament und Rat entschieden haben.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sagt Tschüss.